Eigentlich ist es ja im Titel auch schon drin, Gott ist drei Frauen. Da hört man eigentlich schon, Gott ist Mensch.
Man kriegt wahnsinnig viel Stimulation und wahnsinnig viel Futter.
Man spürt schon den Sprachduktus, der manchmal an so ein Scrollen durch TikTok oder Instagram erinnert.
Aber es ist schon ein bisschen eine Marvel-Comic-Truppe auch.
Uns Göttinnen gelingt es eigentlich nicht, eine Ordnung in der Apokalypse zu schaffen.
Ich hoffe, es geht alles gut.
Dass es hoffentlich nicht so bald zu einem Ende kommt, dass wir noch viel erleben können.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Kantinengespräche mit Verena Gruber. Ich begrüße Sie, schön, dass Sie alle da sind. Ich begrüße meine Gäste hier. Es ist Bettina Brunier, Co-Direktorin Schauspiel, Diana Merkel, Dramaturgin und Sarah Nunius, Schauspielerin. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid.
Hallo.
Hallo,
hallo,
danke.
Bettina, wir sprechen über das Stück Gott ist drei Frauen. Das Stück klingt ja vom Titel her, würde ich mal sagen, ein bisschen schräg. Definitiv erwartet das Publikum jetzt keine Bibelstunde, sondern es geht um Weltuntergang, es geht um Apokalyptisches. Wie rasant ist denn diese Fahrt durch die Geschichte des Universums und der Welt und der Menschen?
Ja, das Ganze ist ein sehr assoziativ aufgebautes Stück. Im Grunde ist es eigentlich so, dass diese drei Göttinnen den Weltuntergang finalisieren wollen. Die Erde ist schon stark geschädigt. Der Mensch hat auf der Erde schon gewütet. Und im Grunde genommen beginnt das Stück damit, dass sie die Erde ihrem Ende zuführen wollen. Sie sind allerdings sozusagen mit den Konzepten ihrer eigenen Schöpfung nicht so ganz vertraut und deswegen droht das alles immer wieder schief zu gehen. Sie wissen nicht, ob es schon passiert ist oder schon war, ob sie überhaupt dafür verantwortlich sind, wann das stattfinden soll, wann der Anfang war, ob das Ende schon war. Und da gehen sie dann insgesamt in ihren Konzepten der eigenen Schöpfung verloren oder versuchen sich dort immer wieder zu orientieren. Und deswegen ist das Ganze ein etwas längerer Prozess über den Abend hinweg.
Ein Prozess, der auch relativ humorvoll ist.
Ja, sehr, kann man so sagen, ja.
Diana, an dich die Frage. Das Stück ist ja geschrieben von der Autorin, schwieriger Name, Kiki Miroslava Svolikova. Sie ist so ein bisschen ein weiblicher Nachwuchsstar, der gerade gefeiert ist. Kannst du uns ganz kurz was zur Autorin erzählen?
Ja, also Svolikova ist noch eine relativ junge Autorin, 86 geboren, hat einen tschechoslowakischen Hintergrund. Ihre Familie ist dort aus dem kommunistischen Regime ausgewandert und sie ist nicht nur Theaterautorin, obwohl sie da mega erfolgreich ist. Also ihre Stücke werden unter anderem auch am Thalia Theater in Hamburg, am Staatsschauspiel Dresden gespielt. Eins ihrer Stücke, Europa flieht nach Europa, war das Spielzeitmotto für eine ganze Saison am Wiener Burgtheater. Also sie ist tatsächlich jetzt auch in ihren jungen Jahren schon ziemlich im Olymp der zeitgenössischen deutschsprachigen Dramatik angekommen. Das Besondere bei ihr ist aber, dass sie nicht nur Autorin ist, sondern auch im Bereich elektronische Musik, da als Kiki Pop, aber auch im Bereich bildende Kunst, Literatur, da immer so an Schnittstellen unterwegs ist. Und die Qualitäten, die spiegeln sich dann natürlich in die anderen Bereiche rein. Das heißt, auch Gottes drei Frauen spürt man total an, dass das eine Autorin geschrieben hat, die auch hochmusikalisch ist. Sie hat auch Philosophie studiert. Das heißt, sie ist auch in Diskursen, in Bezügen, Assoziationen super stark. Und so dieser komplexe Mensch mit den vielen Fähigkeiten und Interessen, der spiegelt sich so auch in ihren Werken wieder, die sie einfach super besonders machen und ihren riesengroßen Erfolg dann eben auch rechtfertigen.
Das heißt, Bettina, das Stück ist auf jeden Fall sprachgewaltig. Es ist richtig gute Literatur. Und wir hatten gerade das Stichwort auch von Diana, musikalisch. Der Text ist irgendwie musikalisch.
Es ist im Grunde genommen so, dass sie sowohl mit Wiederholungen als auch Bedeutungsverschiebungen arbeitet. Aber es gibt eben vor allem, gibt es eigentlich drei Textsorten in dem Stück. Also es ist, das Stück spielt auf drei Ebenen oder arbeitet sich auf drei Ebenen ab, die am Ende zusammengeführt werden. Es gibt einmal die Sicht der Menschen auf den Weltuntergang. Es gibt die Sicht der Erde, die sehr humorvoll ist. Und dann gibt es diese Göttinnen, die sich da durch ihr eigenes Universum schlagen und versuchen, das irgendwie zu kapieren, was sie da eigentlich irgendwann gemacht haben. Und diese drei Textsorten sind auch sehr unterschiedlich geschrieben. Also das heißt, die Göttinnen sind in extrem schnellen musikalischen Dialogen. Es hört sich fast an, als wäre es eigentlich eine Stimme, die in drei Sprachen spricht. Es ist auch so gesetzt, also ist nicht Figuren zugeordnet, der Text, sondern das haben wir sprachtechnisch eingeteilt. Und die sind ganz musikalisch auf Pointe fast geschrieben und immer wieder auch mit klar notierten Absätzen, wo eigentlich Pausen zu stehen haben. Dann geht es wieder los, dann ist wieder hält es wieder inne, dann geht es wieder los. Und dann die Erde, die nun etwas müder Planet ist, die schleppt sich etwas durch ihre Monologe, aber ist sehr gutmütig wie ein großer Dickhäuter in der Form geschrieben, auch ein bisschen naiv, um Hilfe bittend. Und dann gibt es eben die Jense, die sich eigentlich in kulturgeschichtlichen Schleifen sprachlich bewegen. Das Jens, wir haben die Jense, das Jens ist, so heißt eigentlich der Exponent der Menschheit, der in dem Stück vorkommt.
Der letzte Mensch.
Der letzte Mensch, genau. Wir haben jetzt drei das Jense draus gemacht in unserer Inszenierung, damit wir noch ein bisschen Spiel untereinander haben und das auch zum Teil chorisch, musikalisch aufarbeiten können.
Und da haben wir auch eine Szene, in die wir jetzt kurz hineinhören können.
Ich bin der Erste gewesen, der Macht auf Erden gewann. Ich bin der Letzte, der noch da ist. Ich bin der, der immer am lautesten schreit. Ich bin hier. Ich erzähle gerne, wie das war. Ich bin der zu Wort kommt. Ich sage das jetzt nur stellvertretend, wenn ich schon da bin. Ich habe kurz Zeit. Zuerst habe ich den Drachen getötet, der die Bevölkerung in Schrecken hielt mit seinem Feuermund. Dann habe ich die Sümpfe trockengelegt und die erste Stadt gegründet. Dazu musste ich leider meinen Bruder erschlagen. Einen Krieg habe ich begonnen und einen besiegt, der dreimal so groß war wie ich. Ich habe Mauern gebaut und Städte bezwungen und gegründet. Ich habe auch gerecht gerichtet und nach dem Rechten gesehen und das Land verteidigt
und von Bösen befreit.
Sarah, du spielst eine der drei Göttinnen. Wir haben jetzt gerade davor schon gehört, wie die Göttinnen da in dem ganzen Konzept drinnen stehen. Sie sind in jedem Fall nicht allwissend. Wie würdest du deine Rolle beschreiben oder wie sind die Göttinnen von ihrer Haltung her? Sie staunen, sie sind auch ein bisschen verwirrt.
Also ich glaube, sie sind nur zu verstehen, auch aus dem religionsphilosophischen Konzept oder aus dem christlichen Konzept der Menschwerdung. Also eigentlich ist es ja im Titel auch schon drin, Gott ist drei Frauen. Also da hört man eigentlich schon, Gott ist Mensch sozusagen oder ist Mensch geworden. Und so arbeiten wir uns auch dran ab. Ich glaube, alles andere hat wenig Sinn. Wir gehen ganz situativ vor. Wir prallen an Problemen ab als Göttinnen, die zu lösen sind und scheitern daran. Und wie ganz normale Teamworker sozusagen, also wir sind auch in gewisser Weise ein Team, was auch dissonant ist, wir drei. Wir haben unterschiedliche Meinungen und in dem Sinne, darin liegt natürlich irgendwie auch das Spannungsfeld der Figur, dass man eigentlich das, was man unter Göttin erwartet, dann nicht sieht und das ganze Feld des Humors dann ausbreiten kann eigentlich auch.
Vielleicht noch eine Frage zum Anfang des Stücks, das ja auch zugleich das Ende des Stücks ist. Die drei Göttinnen unterhalten sich über das Ende der Welt und dass sie das gar nicht gut finden. Wie empfindet denn die Göttin, die du spielst, diese Apokalypse?
Also das ist sehr komplex, ne? Also erstmal kann man es im Text drin, dass sie jetzt, wo die Menschen weg sind oder krank sind oder bewusstlos sind oder desolat sind, in irgendeinem komatösen Zustand sind auf jeden Fall, dass sie einem fehlen. Das ist erstmal so das, was emotional ist. Vielleicht kann man es auch so lesen, ist aus der Sicht, dass natürlich Gott auch nur dann existieren kann, wenn jemand ist, der daran glaubt. Also es ist ein Abhängigkeitsverhältnis natürlich auch irgendwo. Aber es liegt noch viel mehr darunter eigentlich. Und ich glaube, wenn man die Apokalypse nicht nur als Weltuntergang versteht, sondern auch als Offenbarung oder dass Gott sich zeigt, dann löst sich vieles ein und man kann das Ende des Stückes auch besser verstehen. Und natürlich stellt sich auch dann die Frage, was ist die Absicht Gottes in der Apokalypse? Es ist sehr, sehr viel Verhüllung da und auch sehr viel Religionsphilosophie. Also ich denke, dass damit gespielt wird, mit dem Bild, dass Gott sich zeigt, um etwas Neues zu schaffen. Das passiert aber im Stück durch einen Zufall. Also Gott fädelt das nicht klug und strategisch ein, sondern es passiert durch Unfälle und Zufälle. Und dann muss man sich natürlich wieder fragen, wenn alles irgendwie entsteht, ist Gott das Chaos? Ist Gott das Durcheinander? Also wir uns Göttinnen gelingt es eigentlich nicht, eine Ordnung in der Apokalypse zu schaffen, ein geordneter Untergang sozusagen. Es ist sehr vielschichtig. Je mehr man drüber nachdenkt, desto manchmal sind auch bestimmte biblische Bilder oder so auch nur in einem Satz angedeutet. Und das ist sehr, sehr spannend.
Diana, du hast mit dieser Vielschichtigkeit als Dramaturgin natürlich zu tun. Es war eine unglaubliche Vorbereitung, auch, würde ich sagen, die gesamte Menschheitsgeschichte, Kulturgeschichte in der Philosophie bis hin zur Astrophysik, wenn wir deine Materialmappe ansehen. Wie hast denn du als Dramaturgin eingegriffen oder beraten?
Also die Besonderheit bei dem Arbeitsprozess ist natürlich, dass man mit einem super reichhaltigen Text konfrontiert ist, der aber erstmal noch nicht theatral funktioniert. Also es gibt nicht eine Rollenzuschreibung, es gibt keine Räume, die definiert sind, die sofort ein Bild ergeben von, da kann man jetzt in eine Umsetzung gehen, irgendwie, wie man es klassischerweise macht, bei Stücken in Haltung, Vorgänge, was liegt für Subtext drunter, was nimmt man für Themen dazu, also das ist nicht die Herangehensweise bei der Textart. Das heißt, zum einen ist natürlich die ganz große Auseinandersetzung mit, wie findet man theatrale Umsetzungen, also wie theatralisiert man das Material, dass Vorgänge auf der Bühne stattfinden, dass es ja wirklich ein dreidimensionales Erlebnis wird. Und neben der inhaltlichen Auseinandersetzung, die aber gar nicht ja so aufwendig war, weil Svolikova natürlich in dem Text bereits eine totale Rampe in die Ideengeschichte rein, in die philosophischen, die wissenschaftlichen, die technologischen, die politischen, die gesellschaftlichen Aspekte reinliefert. In denen kann man sich dann orientieren, findet ja Bilder, die sich sofort entschlüsseln. Manchmal muss man noch mal kurz recherchieren, um dann irgendwie ein möglichst dichtes Netz zu haben. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch, der dann beim Publikum sein muss, dass man jeden dieser Sätze, und das geht ja manchmal wirklich dann im extrem hohen Tempo in so Blitzlichtern durch, dass man da immer folgt, sondern es geht eher um den Überbau. Wie macht man es im Raum funktionierend? Was sind Übersetzungen auch im Kostüm, in der Bühne? Wie wird ja auch so große Dimensionen wie das Universum, das Böse, der Weltuntergang, alles, was da mitspielt, wie findet man da Entsprechung?
Bettina, wie ist denn die Ästhetik dieses Stück? Was habt ihr denn als ästhetische Ebene erarbeitet? Diana hat gerade gesprochen von Räumen, von Ausstattung, von Kostümen und so weiter. Also wie sieht die Bühne aus in deiner Inszenierung, in eurer Inszenierung?
Genau, also wir sind jetzt erstmal davon ausgegangen oder beziehungsweise haben wir das Stück verortet in einer Art modernen Mysterienspiel, also was eigentlich religiöse Vorgänge auf sehr einfache, volkstümliche Weise runterbricht. Das haben wir sehr assoziiert mit einer Gassenbühne beziehungsweise einer Barockbühne, also die so funktioniert hat, wo man im Prinzip relativ flach auf die Szene getreten ist und viel im Profil und mit ja fast Kasperl-theaterartigen Vorgängen gespielt hat. Diese Gassenbühne bildet bei uns gleichzeitig, ja, sagen wir mal so, das Hawkinsche Modell eines Ereignisraumes vom Urknall ausgehend. Also das ist nämlich eigentlich im Grunde genommen ein Trichter. Das heißt, was wir auf der Bühne sehen, sind eigentlich vier hintereinander gestaffelte Passepartouts, die immer kleiner werdende Löcher drin haben, die Ausschnitte sind, auf denen man spielen kann. Also das heißt, wir haben eigentlich vier Spielebenen, die immer höher werden. Und das letzte Rund ist ungefähr einen Meter breit und ist eigentlich sozusagen sowas wie der Anfang des Universums. Und es breitet sich dann eigentlich Richtung Zuschauerraum, Richtung Portal aus. Und dort sieht man dann eben auch die Menschen, da sind die Menschen verortet, da verorten sie dann auch die Göttinnen in einer Szene. Deswegen, wir sind auch in diesem Sinne auf die Komödie eingegangen, also im Sinne des Barock, des Mysterienspiels und haben gleichzeitig quasi den den physikalischen, den astrophysischen Raum eigentlich dargestellt. Und das war so ein bisschen die Mischung, die wir gemacht haben. Wir sind in eine Künstlichkeit gegangen, wir haben auch mit Mitteln gearbeitet, die im Barocktheater viel benutzt wurden, also mit leichten Illusionen wie mit Spiegeln, also wo man eigentlich auch Menschen fliegen lassen kann, indem man einfach sie am Boden liegen hat, bei uns im Orchestergraben liegen hat und dann über Spiegel sie in den Zuschauerraum spiegelt. Also mit solchen Effekten, spielerischen Effekten arbeiten wir viel.
Stichwort Kostüme. Sarah, was trägst du für ein Kostüm als Göttin?
Es ist ein recht ausladendes Kostüm. Es ist weiß, es ist gold. Es ist aus Neopren. Also wir sind ja drei Göttinnen. Sie sind alle weiß, sie sind alle gold und haben aber unterscheiden sich in der Form. Meins ist jetzt so, dass der untere Teil des Körpers, da wo die Beine sind, ist eine Kreation, eine Rundung. Es ist sehr ausladend und könnte unter Umständen auch ein ganz besonderes Design von einem Laufsteg sein, so elementweise zumindest. Es ist keine Alltagskleidung, es ist mehr, Dezenz ist Schwäche und man möchte auf jeden Fall das, was man ist, auch durch sein Äußeres unterstreichen. Und es ist aber auch immer mit einem Augenzwinkern. Also es ist schon eigentlich so überhöht, dass es fast auch komikhafte Elemente hat, was sehr Künstliches auch und natürlich irgendwie damit spielt, mit dem, wie wir uns Gott nicht vorstellen können.
Ich hatte ja die Assoziation, als ich in der ersten Probe gesessen bin und euch zugesehen habe, hatte ich so eine Assoziation von einem Cartoon, von einem klugen Cartoon. Also es hat schon was sehr Comichaftes und gerade die Jense, wenn wir sie hinten alle drei sehen in ihren Räubergeschichten und auf ihren Kriegsschauplätzen.
Ja, ist es auf jeden Fall. Also es ist auch, also ich glaube, ich würde auch sagen, wenn jetzt die Sarah auf die Extravaganz verweist, es hat schon was auch ein bisschen von Marvel-Comic. Und natürlich hat die Kostümbildnerin schon die, das ist ja weiß, ist ja keine Farbe, aber hat natürlich schon eigentlich so die Elemente weiß, Gold, hat sie mit einem Augenzwinkern mit reingenommen. Es gibt noch andere Elemente, die die Göttin tragen, die auch noch auf andere Göttinnen, die nicht so aus dem monotheistischen Raum kommen, also aus dieser Farbigkeit hat sie andere Elemente, hat gibt es auch noch, die man sich so überwerfen kann. Aber es ist schon ein bisschen eine Marvel-Comic-Truppe auch, ja?
Ja.
Die da zum...
Oder, also ich habe eigentlich nur
oder
das, wie
eher, sagen mal, nicht Marvel.
Das Ornat
genau,
beschrieben.
Genau.
Ne? Also
ja,
die
genau.
Festkleidung unten drunter befindet sich ein wahnsinnig praktischer, einsatzfähiger Superman-Anzug.
Es ist aber, genau,
Superwoman-Anzug.
Genau, es ist, also sagen wir mal so, das ist das Marvel, es hat das Marvel, ja. Den Marvel-Comic-Dress, aber sie haben nicht die Marvel-Comic-Fähigkeiten. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Nein.
Aber ihr könnt euch drin bewegen.
Ja, wir können uns drin
immer,
bewegen,
immer
aber
besser.
Wir müssen das auch noch üben. Also sie sind tatsächlich ausladend und hinter der Bühne geht es natürlich oft platzsparend eng zu. Wir müssen da noch so ein bisschen die ein oder andere Eleganz in der Fortbewegung auf jeden Fall noch uns erarbeiten. Heute haben wir zum ersten Mal auch damit geprobt.
Aber die Purzelbäume, die schlagt ihr jetzt nicht mehr.
Das war ein Versuch, von A nach B zu kommen über so einen coolen Superkräfte-Move. Wir haben das jetzt anders gelöst, ja.
Aber das heißt, es ist während des Probens entstehen jetzt immer wieder ganz neue Sachen. Ihr experimentiert
genau.
Viel.
Und wir finden Neues, wir schmeißen Dinge weg. Und suchen anderes.
Diana, du hast davor gesagt, es ist auch ein Stück, wo das Publikum nicht unbedingt den ganzen tiefgründigen wissenschaftlichen Hintergrund braucht, um es zu verstehen. Es genügt der Überbau. Würdest du auch sagen, es ist ein Stück, das geeignet ist für junges Publikum?
Die Bezüge, die Svolikova setzt, sind trotz ihrer Komplexität und trotz ihrer Reichhaltigkeit und Dichte eigentlich sehr gut dechiffrierbar. Also man kriegt in einer Frequenz Gedankenfutter und Bilder und Assoziationen und auch Atmosphären, die sich über den Text vermitteln, dass man die ganze Zeit surfen kann. Also selbst wenn nicht alles eine konkrete Assoziation in dem Moment wachruft, beruft sie sich ja auf den Erfahrungsschatz der Menschheit, der sich ja auch irgendwie kulturgeschichtlich und ideengeschichtlich total ja einfach eingeprägt hat in so eine Art kollektives Wissen. Das heißt, man kann sich eigentlich immer in Beziehung setzen. Und das Stück, dadurch, dass es auch von einer jungen Autorin ist, sie beschreibt das Genre, das sie dafür erfunden hat, auch selber als Zukunftsmythos. Also man spürt schon ja einfach ihre Sichtweise, die Diskurse, in denen sie als junge Person drinsteckt und aber auch ja den Sprachduktus, der so fast manchmal an so ein Scrollen durch TikTok oder Instagram erinnert, weil einfach so mit einem Wisch irgendwie sofort neue Bilder, neue Gedanken dazukommen, der sich schon sehr, sehr anschließt, glaube ich, auch an ein junges Hör- und Sehverständnis und eine Art, die Welt nicht zu konsumieren, aber einzuordnen und wahrzunehmen. Und gleich beim ersten Lesen, als wir mit dem Stoff konfrontiert waren, waren wir alle ziemlich begeistert, weil er einfach eine große Direktheit und Klarheit hat und trotzdem so eine große philosophische, gedankliche Dimension mitschwingt. Das heißt, eigentlich ab einem Alter von 12, der Sweet Spot wäre vielleicht 14, aber auch 16, 18, 20 bis in beliebiges Alter eigentlich verlängerbar, ist der Stoff so sehr gut, um dran anzuschließen. Also ein bisschen wie so eine Ravensburger Puzzle-Sache, wo steht so ja, von 12 bis 99.
Genau.
Bettina, kann man auch sagen, dass das Stück vielleicht auch zum Träumen anregt und irgendwie die Vorstellungskraft ankurbelt?
Ja, ich finde schon. Also ich finde es generell durch die ganzen Sprachbezüge, also die ganzen Universen auch angerissen werden. Das ist, glaube ich, auch das, was mich so dran begeistert hat oder auch total angesprochen hat, noch bevor es dann um die konkrete Umsetzung ging. Also dass einfach so viele Assoziationsräume aufgemacht werden und man sofort in Gedankenfluss kommt. Also man kriegt wahnsinnig viel Stimulation und wahnsinnig viel Futter auch, sowohl von den Göttinnen als auch von das Mensch Jens, die ja auch einfach die Geschichte, unsere tradierte Geschichte spiegeln. Und es ist einfach ganz toll, da auch mit ganz knappen Sätzen zum Teil ganze Universen aufzureißen. Und das ist wirklich eine große Qualität des Stückes, würde ich auch unterschreiben. Also das macht schon Spaß.
Sarah, hat die Arbeit an diesem Stück deinen Blick auf die Erde, auf die Menschen verändert? Große Frage.
Ja, also wenn man Veränderung so definieren möchte, dass immer kleine Puzzleteile, die zum eigenen Erkenntnisgewinn dazukommen, wenn das die Veränderung ist, dann ja. Wir hatten sogar in der ersten Probewoche einen Astrophysiker von der Uni Innsbruck da, der uns in 1,5 Stunden auch astrophysikalische Gesetzmäßigkeiten bis hin zu, ja, oder das ist ja auch inkludiert, die Relativitätstheorie anhand lebhafter Beispiele versucht hat zu erklären. Das sind teilweise Dinge, die man gehört hat, über die man schon nachgedacht hat, aber es kommt immer noch ein bisschen was dazu. Es ist eine Komplettierung, ein Zugewinn, ja.
Ich finde halt toll, doch auch, dass sie ein positives Ende hat. Also sie endet recht naiv mit einem Neuanfang auch. Und das finde ich einfach einen total schönen Zug an der Geschichte. Also weil sie eigentlich auch dann positive Geschichten letztlich auch Veränderungen herbeiführen. Und ich finde eigentlich, dass das offen positiv endet. Und das gefällt mir.
Eine Sache, die mir, auf die ich gestoßen bin, weil wenn du sagst, hat es dich verändert, also das ist natürlich ein großes Wort, aber eine Sensibilisierung für bestimmte Themen findet ja immer statt, wenn man sich mit gewissen Thematiken beschäftigt. Und im Zuge dieser Sensibilisierung oder diesem Filtern von Informationen auch außerhalb des Theaters, das dann auch automatisch stattfindet, bin ich auf den Forschungsdirektor Thomas Zurbuchen gestoßen, der das James-Webb-Teleskop betreut hat. Und das war sehr inspirierend, was er über, nicht nur über den aktuellen Wissensstand des Universums erzählt, sondern auch über Teambildung. Ich gehe nochmal deshalb darauf zurück, weil wir drei Göttinnen ja auch in gewisser Weise ein lösungsorientiertes Team sein wollen. Und er hat so in einem Podcast auch so lustig erzählt, dass er bei der NASA als erstes zwei Leute eingestellt hat, die ihm immer widersprechen. Das sind Wissenschaftler, die immer Nein sagen zu ihm und das, was er denkt, die Theorie, die er aufstellt, in Frage stellen. Und sehr inspirierend, wenn man sich damit beschäftigen möchte mit ihm.
Wird es diese Welt, Bettina, irgendwann nicht mehr geben und die Menschen untergehen? Das ist ja eine Frage, die letztendlich auch immer über allem steht. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wie lang wird das noch sein? Was war vor dem Urknall? Und so weiter. Beschäftigen dich solche Fragen dann vermehrt als Regisseurin, wenn du mit so einem Thema so unmittelbar in allen möglichen Dimensionen, natürlich wissenschaftlich, aber philosophisch und so weiter, dich beschäftigst?
Ich beschäftige mich dann natürlich schon damit, also und habe natürlich auch jetzt auch in Bezug auf den Texten verschiedene Untergangsszenarien auch ausgegraben. Das geht ja dann ganz früh auch schon los, auch mit dem biblischen, mit der biblischen Apokalypse, Offenbarung und so weiter. Ich hoffe, es geht alles gut. Also ich die Daumen gedrückt, ja. Also ich würde mich jetzt einfach der Autorin anschließen und im Zweifelsfall auf einen Neubeginn hoffen.
Wie ist es bei dir, Diana?
Ja, also ich glaube, in allem, was für uns irgendwie beherrschbar ist, so als Erfahrungszeitraum, selbst wenn man noch irgendwie viele Generationen in die Zukunft denkt, dass die Menschheit da in der Weiterentwicklung Wege finden wird. Es gibt natürlich Technologien, die mir auch total Bauchschmerzen machen. Also jetzt so mit den Versuchen der AGI, also nicht nur eine Artificial Intelligence, sondern eine Artificial Godlike Intelligence, was dann so als Stichwort natürlich auch irgendwie mit unserem Stück dann wieder so rückkoppelt. Da kann man natürlich sehr, sehr leicht auch in so Horrorszenarien rutschen und in der Beschleunigung, in der wir uns bewegen, werden auch einfach nicht vorhersehbare Ausgänge der Zukunft immer möglicher, weil einfach die Dynamiken, die sich entwickeln können, vielleicht tatsächlich auch in 3, 4, 5 Jahren in einer gewissen Weise menschliche Souveränität überschreiten. Und das sind dann schon Momente, die natürlich ein mega spannender Punkt sind, so in der Menschheitsgeschichte, was dann passiert, was dann auf einmal für völlig neue Türen aufgehen. Ich versuche mich da auch immer ein bisschen an eine konstruktive, optimistische Neugier zu halten, um nicht in eine absolute Depression zu verfallen. Ich bin eher gespannt auf die Zukunft, glaube aber, dass, ja, also jetzt im Blick zurück macht ja vieles Sinn und man kann die Dinge so einordnen, es gibt so logische Ketten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Dynamiken auch jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nochmal so verändern und in andere Richtungen gehen, dass es wirklich hochspannend auf jeden Fall wird für uns. Dass es hoffentlich nicht so bald zu einem Ende kommt, dass wir noch viel erleben können.
Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Ich danke euch für das interessante und spannende Gespräch. Das wird ein ganz tolles Stück. Gott ist drei Frauen. Am Mikrofon verabschiede ich mich. Ich bin Verena Gruber, am Ton Christian Rinner. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Bis bald im Landestheater und hier bei diesem Podcast. Machen Sie es gut.